Ein kleiner Hinweis, bevor es losgeht. Apropos gibt es bald live zu sehen und zu hören. Und zwar haben wir am Montag zu oben, am 8. Dezember, im Kaufleuten in Zürich ein Live-Apropos auf. Wir reden mit Gästen über das Thema, das Jahr mit am meisten bewegt hat. Der Krieg im Nahen Osten. Wir reden über die tiefen Gräben, die der Krieg auch hier in der Schweiz ausgelöst hat. Und wir reden über die geopolitischen Auswirkungen von diesem Krieg. Wenn ihr weiter dabei seid bei der Aufnahme, was uns sehr freuen, findet ihr weitere Infos dazu in den Shownotes. Bis bald. Heute bei Apropos 25 Jahre Klimajournalismus.
Gemäß den neuen Zahlen werden die Meeresspiegel weit stärker als bisher.
Kyoto soll jetzt die Wende bringen. 38 Industriestaaten verpflichten sich, binden zur Reduktion. That will harm our economy
and hurt American workers. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.
Der Martin Löbli ist der Klimaexperte auf unserer Redaktion. Geht zum Klimaziel, CO2-Protokoll, die globale Erwärmung, dann schreibt er dazu. Seit einem Vierteljahrhundert. Während dieser Zeit hat sich sein Beruf sehr verändert. Beim Klima ist es plötzlich nicht nur mehr um Wissenschaft gegangen, sondern um Politik und Polemik auch. Und das war nicht immer einfach gewesen. Heute zieht Martin Löbli bei unserem Podcast Bilanz. 25 Jahre Klimajournalismus in einer Ausgabe von Apropos. Im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Basler und Berner Zeitung im Bund und den anderen Medientiteln. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Martin.
Ciao Philipp.
Martin, als du in den Journalismus eingestiegen bist, hast du von Anfang an nur über Klimathema geschrieben?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe nach dem Studium beim St. Gallen Tagblatt angefangen und 4 Jahre lang im Lokaljournalismus gearbeitet. Mich haben allerdings damals schon Umweltthemen sehr interessiert. Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass ich Geografie und Umweltlehre studiert habe. Das ist übrigens, hat man das so gesagt, ja, der Uni Zürich. Das ist jetzt das Gleiche wie Umweltwissenschaften.
Hat es einen Auslöser gegeben, wo du denkst, eigentlich hätte ich lieber nur über so Sachen schreiben?
Ja, du, das habe ich mich auch gefragt bei der Vorbereitung für unser Gespräch. Ich weiss es ehrlich nicht mehr genau. Also was ich sicher weiss, es war nicht irgendein Erlebnis gewesen, das mich jetzt besonders geprägt hat. Also völlig unspektakulär. Aber Umwelt hat mich grundsätzlich interessiert. Ich meine, in den 80er Jahren, als ich studiert habe, da haben wir das Waldsterben gehabt. Das war das grosse Thema gewesen. Und dann sind die ersten Daten gekommen, dass unsere Gletscher in der Alpen abschmelzen. Und im 97 dann, Klimakonferenz in Kyoto.
Kyoto soll jetzt die Wende bringen. 38 Industriestaaten verpflichten sich bindend zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen.
Zum Beispiel dort hat man verhandelt über das erste Klimaabkommen. Und da habe ich übrigens auch meinen ersten Kommentar im St. Gallen Tagblatt geschrieben. Aber ja, es hat seine Zeit gebraucht, bis ich zum Thema gekommen bin.
Das angebliche Waldsterben, oder? Um gerade mit ins Thema hineingehen.
Das wäre jetzt eine längere Diskussion, Philipp. Das kann man aus Schweizer Perspektive so sehen. Wie hat man das schön gesagt? Falsche Analyse, aber die richtige Reaktion, die man nachher gezeigt hat.
Sehr gut. Das ist heute nicht das Thema, Martin.
Nein, das ist das Thema.
Ist denn schnell klar gewesen, dass du eigentlich nur noch über so Themen schreibst?
Gut, ich bin dann im 2000 zum Tag gekommen und dort habe ich das Umweltdossier bekommen. Und es war aber nicht ein Entscheid von der Tagi-Redaktion, dass ich jetzt auf Klimathema mich selbst spezialisiere. Überhaupt nicht. Es war einfach so, Umweltthemen sind damals auf der Tagi-Redaktion zwar als gesellschaftlich wichtig angeschaut worden, aber sie sind schwierig kommunizierbar gewesen. Oder du weißt ja, gute Geschichten haben mit Emotionen und nicht Betroffenheit zu tun. Und Umweltthemen sind halt oft zahlenlastig und es steckt so eine schleichende Entwicklung dahinter, wo man im Alltag vor allem am Anfang nicht spürt. Ich kann mich wie eine Art, gut, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, als Anwalt von der Wissenschaft gesehen, wo einfach das Problem hatte, dass es ein riesiges Spannungsfeld da war zwischen fundiertem Wissen und dem politischen Handeln. Das ist übrigens heute noch so. Mhm. Ich glaube, das war es, was mich angetrieben hat über diese Zeit.
Wenn wir jetzt zurückgehen in die Nullerjahre, wo du angefangen hast beim Dagi, was hat man damals gewusst vom Klimawandel?
Ja, man hat an und für sich schon viel gewusst. Oder? Man muss vielleicht wissen, ich meine, die Wissenschaft hat bereits in den 1980er Jahren Daten präsentiert, die gezeigt haben, dass wir irgendwie trendmässig eine Erderwärmung haben, nach oben. Und Es hat eine Messstelle auf Hawaii, gibt es heute noch, die hat klar gezeigt, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ansteigt. Aber was wir nicht ganz sicher hat können sagen, also mit letzter Gewissheit, ist einfach, ist jetzt der Mensch der Hauptverantwortliche für die Erwärmung. Aber wenn ich das noch sagen darf, es ist ja nicht so, dass die Welt nicht auf das Wissen reagiert hätte. Oder? Wir haben ja die Umweltkonferenz in Rio 1992 und dort ist die UNO-Klimarahmenkonvention verabschiedet worden. Und dort ist schon gestanden, dass Treibhausgas als gefährlich für das Klimasystem angeschaut wird. Und bemerkenswert ist, das ist noch mein letzter Punkt, Philipp, ist der Artikel 3. Der hat mich eigentlich immer ein bisschen begleitet.
Und das geht um was?
Dort heisst es, wenn sich abzeichnet, dass es Schäden könnte geben, soll man Massnahmen ergreifen. Und jetzt kommt es, auch wenn die Erkenntnis der Wissenschaft noch Unsicherheiten hat.
Du sagst, man hatte schon eine Klimakonferenz in den 90er Jahren. Später auch, logischerweise. Weil es war deine erste gewesen und was haben wir dort verhandelt?
Meine erste Klimakonferenz war in Den Haag.
Den Haag im November 2000. Seit zwei Wochen brüten hohe Funktionäre und Politiker über der Frage, wie sich die Vereinbarungen von Kyoto umsetzen lassen.
Grundsätzlich hat man in dieser Klimakonferenz vor allem verhandelt, wie man jetzt die Klimarahmenkonvention, also die Zielsetzungen, kann umsetzen. Also, dass die Welt dafür sorgt, dass wir eine Störung im Klimasystem haben und uns auf nachteilige Folgen einstellen müssen. Das war eigentlich die erste Aufgabe gewesen. Aber jetzt da in Den Haag, ja, dort ist es ehrlich gesagt darum gegangen, eben das Kyoto-Protokoll, das man 1997 unterschrieben hat. Aber man hat dort eben auch gesehen, so wie das daherkommt, wird das in vielen Staaten nicht ratifiziert. Da muss man noch einmal wirklich gute Regeln aufstellen, wie man jetzt die 5% CO2-Reduktion in den Industrieländern kann durchsetzen oder umsetzen. Das war dort wirklich ganz eine wichtige Verhandlung gewesen. Insofern auch, und das hat sie noch besonders gemacht dort, etwa eine Woche vorher, sind die amerikanischen Wahlen gewesen. Und dort ist George W. Bush, ein bekennender Klimaskeptiker, heute würde man sagen, ein Klimalügner, war. Und er hat dort schon gesagt, sobald ich am Ruder bin, werde ich aus Kyoto aussteigen.
To reduce greenhouse gases, but I will not accept a plan that'll harm our economy and hurt American workers.
Also man hat dort versucht, in Den Haag wirklich noch irgendeinen Beschluss zu machen, wo man noch hat können, so das Beste daraus herausholen.
Der George W. Bush, wo man sich heute schon fast wehmütig daran zurückerinnert.
Genau.
Was er sehr viel aussagt. Wie muss man sich so eine Konferenz wie die in Den Haag vorstellen? Da sind ganz viele Sitzungszimmer, ja, die Leute schwätzen miteinander, du kannst einmal zuhören, einmal nicht, alle reden und am Schluss gibt es kein Ergebnis. Oder wie muss man sich das etwa vorstellen?
Also wenn man ein konkretes Bild haben ist das meine erste Klimakonferenz. Ich war ein absoluter Neuling. Und mein erster Eindruck war einfach, dass mir es vorkommt wie in einem afrikanischen Suck. Also, so ist mir das vorgekommen. Weil du bist als Journalist durch die Gänge von dem Kongresszentrum durchgelaufen und du bist innerhalb von kurzer Zeit bist du einfach mit kiloweise Papier beliefert worden. Es ist tatsächlich so, oder? Mit Studien, mit Agendas für Veranstaltungen etc. Und die NGOs oder die Umweltorganisationen, die haben dort wirklich alles versucht, damit ihre Sichtweise da zum Tragen kommt. Man muss aber allerdings sagen, was mich sehr erstaunt hat, das habe ich so vorher nicht gewusst, die Umweltorganisationen, also sprich Greenpeace oder WWF, die sind enorm gut organisiert gewesen. Oder du musst dir vorstellen, jeden Tag ist ein neues Gerücht umgegangen. Jeden Tag hat irgendein Staat wieder einen anderen Vorschlag gemacht, dass er möglichst wenig CO2 muss reduzieren muss. Und die haben in kürzer Zeit mit ihren Computermodellen einfach können abschätzen, was das dann letztlich heisst. Ja. Also insofern sind die Konferenzen, um auf deine Frage zurückzukommen, auch für mich sehr umstritten gewesen. Also ich habe auch oft gefragt, macht das wirklich Sinn, da in dem, es gibt Kollegen, die sagen, dem Zirkus da mitzumachen. Ich muss aber wirklich allerdings sagen, Klimawandel ist ein globales Problem. Das kann man nur global lösen, auch politisch. Und wenn man schaut, was letztlich rausgekommen ist, oder jede einzelne, wie du gesagt hast, jede einzelne Konferenz, da kommt einfach eine Maus raus, oder, am Schluss. Da wird eine Maus geboren. Aber letztlich hat es doch zu zwei Klimaabkommen geführt. Kyoto-Protokoll und Pariser Klimaabkommen. Und die haben nachweislich ihre Wirkung. Also die Emissionen gehen da bei den Industrieländern. Das CO2-Niveau wird vielleicht in China dieses Jahr erreicht, sodass dort wahrscheinlich auch runtergeht in den nächsten Jahren. Aber es geht halt alles viel zu langsam. Das ist der Punkt.
Hat sich die Öffentlichkeit damals schon für den Klimawandel interessiert?
Nur am Rand. Absolut nur am Rand. Also ich sage jetzt, wir können von der Schweiz reden, oder? Es hat keine öffentliche, grosse Debatte gegeben. Das Problem ist irgendwie wie zu weit weg gewesen, oder? Es ist auch verständlich, weil die Wissenschaft hat von Entwicklungen geredet, die erst in Jahrzehnten später vielleicht eintreffen. Darum hast du die grösste Aufmerksamkeit damals hast du gehabt, wenn Klimakonferenzen stattgefunden haben. Das war auch wahrscheinlich ein Grund gewesen, dass ich überhaupt jeden Tag gegangen bin.
Du bist regelmässig gegangen, hast viel über die Themen geschrieben. Jetzt haben sich mehr Leute dafür interessiert, aber weniger. Wann ist der Moment gekommen, wo du gemerkt hast, jetzt fängt es an, politisch zu werden? Was ich schreibe, hat andere Reaktionen zur Folge als vorher.
Klar, es war natürlich so gewesen. Ich hatte schon das Gefühl gehabt, persönlich, dass auch wenn ich Wissenschaftsartikel schreibe, dass die letztlich politisch sind. Einfach aus dem Background, dass ich auch an die Klimakonferenzen gegangen bin. Aber wirklich das Gefühl bekommen, ja, jetzt wird es teilweise vielleicht auch heikel, ja, ist, wo es halt dann darum gegangen ist, in der Schweiz die Gesetze umzusetzen. Und wenn man dann kommentieren hat müssen, vor allem, oder, dann ist man natürlich, hat man sich schon ein bisschen an gewissen gereizten Gruppierungen, einerseits wirklich Klimalügner, würde man heute sagen, andererseits natürlich auch so im rechtsbürgerlichen Lager hat man sich dort an der Kritik ausgesetzt. Man muss aber vielleicht auch noch dazu sagen, das vergisst man manchmal, also die Schweiz ist eigentlich damals, also so um 2000, wo wir mustergültig waren, wir hatten dort schon ein CO2-Gesetz gehabt, wo man halt einfach die Reduktionen von CO2-Emissionen freiwillig geregelt hat, oder? Aber auch genau dort ist dann, wenn es um die Umsetzung gegangen ist, dann hat man dann plötzlich gemerkt, oder? Von rechtsbürgerlichen Kreisen ist dann Skepsis gekommen, gerade gegenüber diesen wissenschaftlichen Ergebnissen.
Wir machen einen kleinen Zeitsprung. Eine richtig grosse Öffentlichkeit hat das Thema bekommen mit Fridays for Future. Mit Greta Thunberg.
You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.
Wie hast du den Einfluss von den jungen Menschen wahrgenommen, die plötzlich ganz laut das Ende vom Klimawandel gefordert haben?
Da ist wirklich erstmals so ein richtiger Ruck durch die Gesellschaft gegangen. Weil endlich, ich muss sagen, endlich hat das eigentlich viel früher erwartet, dass die junge Generation auf die Straße gegangen ist und gegen eine Politik protestiert hat, die einfach nur immer noch zögerlich handelt. Und die Wirkung, das ist schon das Besondere daran, ist weltweit gewesen. In der Schweiz auch. Wir erinnern uns, profitiert haben in dieser Zeit ja vor allem die Grünen. Die haben dort in den Wahlen auch sehr gut abgeschnitten. Ich persönlich muss aber sagen, ich war immer ein bisschen skeptisch gewesen, ob das Aufstehen von diesen Jungen wirklich zu einer Bewegung wird. Leider ist es auch keine daraus geworden. Vielleicht ist auch ein Grund, dass nachher die Corona-Krise gekommen ist, wo die Bewegung oder die Protestaktionen ein bisschen gestoppt hat.
Ich würde gerne über die Schwierigkeiten von deinem Job schwätzen. In deinem Abschiedstext durfte der Kollege von der Zeit zitieren und der hat folgenden Satz geschrieben. Umweltschutz auf der Grundlage wissenschaftlicher Prognosen ist eine der schwierigsten politischen Übungen. Das gilt ja eigentlich auch für den Journalismus, der sich mit wissenschaftlichen Prognosen und Umweltschutz befasst, oder nicht?
Ja, selbstverständlich. Ich bin überzeugt, es ist nach wie vor sehr wichtig, dass Journalisten wissenschaftliche Erkenntnisse für das Laienpublikum einordnen. Und damit man nicht voreilig eben falsche Schlüsse zieht. Und in dieser heutigen Zeit, wo eben auch Social Media so viele Verschwörungstheorien und Fake News verbreitet, ist natürlich der Wissenschaftsjournalismus umso wichtiger.
Es gibt Kolleginnen und Kollegen von dir, die mit der Zeit genug haben, auch von Anfindungen, die sie aus politischen Gründen mit ihnen zu tun haben und die haben dann aufgehört. Hast du das während den 25 Jahren nie überlegt? Ist dir nie zu viel geworden?
Nein, ich habe mir es wirklich nie überlegt. Ich war 25 Jahre in einem Flow hinein. Aber wahrscheinlich mich selber jetzt im Nachhinein überrascht. Am Anfang muss ich sagen, sind die Anfeindungen gut. Ich meine, es sind jetzt auch nicht so viele gewesen, aber sie sind schon oft öffentlich und immer namentlich gewesen. Haben mich die irgendwie tatsächlich irritiert? Sie haben mich auch irgendwo durch nachdenklich gemacht. Bin ich tatsächlich auf dem richtigen Weg oder haben die recht? Aber ich habe mich wirklich einfach konsequent an der Wissenschaft ausgerichtet. Man hat das versucht, also im Konkreten nach den Forschungen vom IPCC, also vom UNO-Weltklimarat, wo, und das ist einzigartig in der Wissenschaft, das muss man sehen, die haben wirklich alles, was man weiss, haben die gesammelt und eingeordnet. Und für mich ist das eigentlich der Maßstab gewesen. Ich orientiere mich an dem und ich habe dann wirklich auch irgendwie die Sicherheit bekommen, dass ich, ja, für das Zeichen, einigermaßen objektiv bin in diesem Thema.
Sehr schön, wenn man 25 Jahre im Flow drin ist. Wie schafft man es denn auch, wenn es nur darum geht, Zahlen quasi zu biegen, das so zu machen, dass es die Leute auch mitnimmt?
Das ist die grosse Herausforderung. Absolut, ja. Die Zahlen. Ich weiß nicht, ob du dich noch magst erinnern, vielleicht bist du noch zu jung, 1986 hat ja der Spiegel schon versucht, die Zahlen, die nüchternen Zahlen von der Klimaforscher umzusetzen, indem da auf dem Titelblatt der Kölner Dom im Meer versinkt. Ich bin immer skeptisch gegen diese apokalyptische Darstellung. Es ist mir klar, es ist nicht so einfach, Aufmerksamkeit, mediale Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber apokalyptische Darstellungen, vielleicht sind die damals notwendig gewesen, um überhaupt etwas in Gang zu bringen. Aber heute erachte ich das als heikel. Weil erstens mal stumpft man sehr schnell ab. Also auch zum Beispiel, wenn du halt immer wieder, oder, wie jetzt gerade so in den letzten paar Jahren passiert ist, jeder Wärmerekord wird irgendwie publiziert, immer wieder. Und das gibt eine Art eine Überforderung, bin ich überzeugt, bei der Leserschaft. So einen Nachrichtenüberfluss. Und das kann dazu führen, dass man genug vom Thema hat, dass man sich auch viel weniger Gedanken mehr macht und damit auch die Dringlichkeit verloren geht, dass man etwas machen muss. Ohne dass ja die Leserschaft gegen den Klimawandel wäre. Im Gegenteil, ich glaube, die Fakten sind da, apokalyptische Sachen aufzunehmen.
In deinem Abschiedstext hast du geschrieben, dass es eine Erleichterung war für dich, wo du hast schreiben zum ersten Mal, ja, der Mensch ist schuld am Klimawandel. Warum ist das eine grosse Erleichterung gewesen? Und wann war das überhaupt gewesen?
Ja, das klingt jetzt auf den ersten Moment ein bisschen seltsam. Aber du musst sehen, ich würde jetzt mal sagen, 15 Jahre lang, seit 2000, ist immer die Frage im Zentrum gestanden, ist der Mensch schuld? Oder? Und ich glaube auch, diese Frage hat letztlich auch das politische Handeln blockiert oder bremst, zumindest bremst. Und jetzt, 2014, hat der IPCC einen Bericht herausgegeben und hat dort wirklich darlegen, Mensch ist zu 95% einfach hauptverantwortlich. Für mich ist dann einfach die Frage jetzt endgültig vom Tisch gewesen. Und jetzt hat man sich an der Umsetzung orientieren, oder? Auch journalistisch. Wir haben die Frage nicht mehr beantworten müssen.
Hat es eigentlich mal auch eine Phase gegeben in all den Jahren, wo du gedacht hast, ja, jetzt kommt es gut mit dem ganzen Klimawandel?
Da muss ich auch vielleicht ein bisschen differenzieren. Oder ich kann natürlich, das ist ein Vorteil, den viele nicht sehen, durch die vielen Klimakonferenzen, die ich besuchen durfte, das waren noch etwa fast 16, ich habe das letzte Mal gezählt, habe ich natürlich auch einen Einblick gehabt, was überhaupt technologisch passiert. Es hat ja immer so Rahmenveranstaltungen gegeben und Ausstellungen. Und da hast du dann Sachen gesehen, die nicht einmal auf dem Markt sind. LED zum Beispiel. Ich weiss nicht, wann das war. Irgendwo 2010 oder so. Da hat man zwar bei uns ein bisschen geredet, dass die jetzt dann kommen, aber dort habe ich schon gesehen, das funktioniert. Und so hat es ganze Haufen Innovationen gegeben. Dort habe ich immer das Gefühl gehabt, hey, wir sind auf dem richtigen Weg, oder? Also, die Wissenschaft, die Ingenieure, die machen etwas. Da sind wir wirklich auf dem richtigen Weg. Aber grundsätzlich muss ich schon sagen, wenn es dann darum geht, eben wie schnell wir die CO2 werden reduzieren, oder ob wir 20, 50 wirklich netto null sind, bin ich im Moment eher pessimistisch. Also, da müssen wir noch wahnsinnig viel machen.
Das Ganze ist immer auch eine Frage von der Aufmerksamkeit, von der medialen Aufmerksamkeit, auch von der politischen Aufmerksamkeit. Es hat eine Phase gegeben, wir haben vorhin darüber geschwätzt, wo der Klimawandel recht dominant war, recht prägend, kurz vor Corona. Heute ist er recht weit weg. Heute geht es um andere Themen. Wie frustrierend ist das für dich?
Das ist sicherlich frustrierend. Wenn man natürlich jahrelang versucht hat, wirklich mit Regelmäßigkeit das Thema in der Öffentlichkeit zu verbreiten, ist es natürlich schon ein bisschen traurig, ja, dass das jetzt das Thema aus den Schlagzeilen kommt, oder? Weil man natürlich jetzt begrifflich auch, sagen wir mal, wichtigere Themen hat. Ukraine-Krieg, Zollpolitik von den Amerikanern, Weltordnung, die irgendwie auseinanderbricht. Das ist mir klar. Aber ich denke mir, umso mehr muss man da halt einfach auch ein bisschen Gegensteuer geben. Auch wenn die Themen jetzt halt noch nicht gerade so heiß mehr sind. Aber es besteht natürlich schon Gefahr, dass man dadurch weniger halt über, sag jetzt, Klimawandel redet und dadurch, dass fast ein bisschen Vergessenheit geht, wie dringend einfach das Thema ist, etwas zu machen.
Eine der grössten Herausforderungen vom modernen Journalismus, auch vom alten Journalismus, ist, dass man versucht, möglichst objektiv zu berichten, dass man nicht aktivistisch berichtet. Ist das gerade in so einem umstrittenen Thema wie beim Klimawandel, wo ja ganz viele Leute das Gefühl haben, man muss jetzt etwas machen, ist das als Journalist schwieriger, die eigenen Ansichten von der eigentlichen Arbeit zu trennen?
Das ist jetzt bei mir nicht so der Fall gewesen. Natürlich hatte ich auch Zeiten, wenn ich es vorher mal ganz kurz geschildert habe, und ich dachte, bin ich Aktivist? Gehe ich da zu weit? Mache ich auch zu viel? Nur schon das extrem viele Schreiben über das Thema hat natürlich eine aktivistische Seite. Das ist ganz klar. Aber eben, wenn ich gesagt habe, dank der Wissenschaft, letztlich bin ich Wissenschaftsjournalist, natürlich muss man das alles auch hinterfragen. Darum sage ich, habe ich auch gesagt, das muss man immer einordnen können, was halt da auch veröffentlicht wird. Aber dank den enormen Fortschritt, den man in der Wissenschaft gemacht hat, und ich meine, es ist nie hat es ja irgendeine Zeit gegeben, wo man muss sagen, jetzt müssen die Wissenschaftler ihre Erkenntnisse wie zurückschrauben. Nein, es ist ja eigentlich fast immer ein bisschen schlimmer geworden. Das hat mich eigentlich so bestärkt, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass ich das Problem nie gesehen habe.
25 Jahre, es ist bald vorbei mit deiner Zeit als Journalist. Was nimmst du mit? Gut, was schlecht?
Du musst sehen, ich habe natürlich absolut goldige Zeiten gehabt. Das muss man sehen. Und zwar nicht, weil es der Umwelt besser gegangen wäre, sondern ich hatte natürlich die Chance gehabt, mich intensiv mit einem Thema zu beschäftigen, das jahrelang kein grosses Thema war. Und das hat aber die Spannung ausgemacht. Was war schlecht? Ja, ich schaue jetzt da nicht so in die Vergangenheit und muss sagen, da hatte ich eine schlechte Phase gehabt. Was, sagen wir jetzt mal, sehr viel Energie gekostet hat. Auch hier in der Redaktion vom Tagi. Obwohl, ich muss das sagen, ich bin ja nie zurückgebunden worden. Den Tagi habe ich über 25 Jahre lang machen lassen. Wir haben alles können machen, auch meine Kollegen von mir, zu dem Thema zu schreiben. Aber trotzdem, es hat natürlich ganz in den Anfangszeiten, hat es natürlich schon Perioden gegeben, wo ich einfach laufend haben müssen kämpfen und der Redaktion sagen, hey, das ist im Fall ein Schlüsselthema. Das muss man jetzt einfach verfolgen. Wo man natürlich gesagt hat, ja, jetzt ein bisschen runterfahren, ein bisschen zurückhaltend sein. Das ist ein bisschen zermürbend manchmal.
Gibt es etwas, was du vermissen
willst? Ich werde sicher vermissen, dass ich mich intensiv, so intensiv auch mit einer Plattform, die so eine grosse verbreitet hat, wie Tamedia, mit dem Thema Klima können beschäftigen. Ich werde das auch in Zukunft natürlich, ich werde das nicht plötzlich aufhören, das wird in Zukunft ein Thema bleiben. Sicher werde ich nicht vermissen, die schlaflose Nacht immer am Ende von jeder Klimakonferenz.
Du hast schon ein bisschen angedeutet, das Thema bleibt erhalten, du arbeitest bald nicht mehr bei uns. Was hast du für Pläne?
Ja, es sind tatsächlich erst Pläne. Ich möchte mal ein bisschen mehr Wissensvermittlung machen für Kinder. Weil ich glaube, ich habe jetzt genug gemacht für Erwachsene. Und versuche da möglicherweise ein Klimaspiel zu entwickeln. Ich sage es noch nicht wo. Und ich sage auch nicht, wann das kommt. Vielleicht kommt es auch nicht, aber das ist ein Plan, den ich wirklich jetzt stringent verfolgen möchte.
Danke, Martin.
Danke dir.
Das war es, unsere Abschiedsfolge mit dem Martin Löbli, der über 25 Jahre Klimajournalismus beim Tagi geschwätzt hat. Diese Folge von «Apropos» hat Noah Fendt produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns am Montag wieder. Wir haben ein ganz schönes Wochenende. Habt's gut. Bis dann. Ciao zusammen.